Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Seit einer Woche steht Europa unter Alarmbereitschaft. Der Krieg in der Ukraine setzt nicht nur die Politiker und Politikerinnen unter Druck. Er berührt unser aller Leben. Ein Krieg in Europa, das war lange nicht vorstellbar. Haben doch viele noch genügend Kriegslast im Gepäck, bewusst oder unbewusst. Jetzt überschlagen sich die Nachrichten aus und über die Ukraine. Menschen protestieren auf großen Demonstrationen, um ihre Solidarität auszudrücken und sich nachhaltig für Frieden einzusetzen. Und natürlich fragt man sich in dieser Zeit auch, welchen Einfluss hatte und hat jetzt noch die Friedensforschung? Was hat sie vielleicht versäumt in all den Jahren? Darüber habe ich mit dem Friedensforscher Dr. Matthias Dembinski gesprochen, der am Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung arbeitet.
Natürlich kann man nicht viele Fehler einfach der Friedensforschung anlasten. Ich glaube schon, die Friedensforschung hat sich auch in den letzten zwei Dekaden, als ich sozusagen in diese Geschichte der westlich-russischen zunächst einmal Annäherung und dann zunehmenden Entfremdung kritisch begleitet, immer wieder Vorschläge gemacht, auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass hier vielleicht nicht alles zu besten läuft und dass man manche Entscheidungen auch hätte überdenken können und anders machen können.
Sagen Sie mal ein Beispiel dazu.
Nein, ich meine, diese Entfremdung, die ist lange, die geht lange zurück. Es fing an mit der NATO-Erweiterung, der Frage, hat man damals in den 90er Jahren Russland die Zusage gemacht, das Versprechen gegeben, die NATO nicht zu erweitern, das dann doch gemacht. Es stechen zwei sozusagen historische Ereignisse wirklich heraus in diesem Prozess der Entfremdung. Das war zum einen der Bukarest-Gipfel der NATO im Jahre 2008. Das war in einer Situation, in der in der Ukraine sozusagen die erste orangene Revolution noch nachwirkte, die damals eine stärkere Orientierung am Westen anstrebte, in Georgien eine pro-westliche Regierung war. Und damals wollte Präsident Bush schon diese beiden Staaten enger an den Westen koppeln, indem er ihnen eine NATO-Mitgliedschaft anbieten wollte oder zumindest den Prozess hin zu einer NATO-Mitgliedschaft. Damals waren die Kanzlerin Merkel skeptisch, kritisch und haben letztlich denn dafür Sorge getragen, dass nur ein Kompromiss zustande kam. Nämlich der Kompromiss lautete, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder der NATO. Wir sagen nur nicht wann. Russland war in dieser Phase schon strikt dagegen, hatte eine rote Linie aufgebaut, hatte das sozusagen kategorisch abgelehnt und hatte natürlich jetzt einerseits Sorge, andererseits Zeit, diesen ganzen Prozess zu verlangsamen, zu blockieren, zu boykottieren.
Das heißt, da hatten dann unsere Politiker von westlicher Seite, sage ich jetzt mal, nicht ausreichend auf die Erfahrungen oder die Erkenntnisse der Friedensforschung gehört?
Es gab auch in den 90er Jahren schon eine ganze Reihe von warnenden Stimmen, die gesagt hat, dass die NATO-Erweiterung, selbst wenn man versucht, mit Russland Kompromisse auszuloten, Russland mit ins Boot zu nehmen, dass die NATO-Erweiterung letztlich dazu führen würde, dass Russland in Europa isoliert wird. Also diese warnenden Stimmen gab es sicherlich. Und 2008 gab es die in besonderer Weise.
Aber eben nicht gehört, ausreichend.
Sie wurden ganz offensichtlich nicht ausreichend gehört, beziehungsweise es gab natürlich sozusagen eine ganze Reihe von Überlegungen, die dann eine Rolle spielten, die natürlich auch sozusagen interessant waren und wichtig waren. Also bei der NATO-Erweiterung etwa spielte eine Rolle, dass es ja nicht nur um Russland geht, sondern dass es auch um den ganzen osteuropäischen Raum geht und dass die NATO-Erweiterung eine Möglichkeit war, diesen Raum auch politisch zu stabilisieren. Denn wie gesagt, ging es auch sozusagen um die Frage, und das hat die Politik dann ja auch in Szene gesetzt, Russland da einzubinden, etwa durch die sogenannte NATO-Russland-Grundlagenakte oder durch den NATO-Russland-Rat. Also man hat zunächst einmal versucht, das muss man der Politik auch zugutehalten, sie haben versucht, sozusagen Russland mit einzubeziehen und dieses große Versprechen einer gesamteuropäischen Friedensordnung am Leben zu erhalten.
Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher auch auf Ihre Arbeit als Friedensforscher. Wie gehen Sie eigentlich genau vor, um solche Szenarien, wie wir sie jetzt haben, also einen Krieg, der bereits ausgebrochen ist, noch weiter damit umzugehen?
Das ist für Friedensforschung eine Herausforderung. Also Friedensforschung ist zunächst einmal Forschung, also Wissenschaft. Und Wissenschaft unterscheidet sich einfach vom Feuilleton. Wissenschaft ist datenbasiert, Wissenschaft ist methodenorientiert Und Wissenschaft ist immer an der Theorie, am Theorietesten bzw. der Produktion von Theorie interessiert. Und alles das sozusagen ist schwierig. Wir haben keine guten Daten. Im Nebel des Krieges sozusagen Orientierung zu behalten, ist eine Herausforderung. Wir haben uns beispielsweise bei uns im Institut überlegt, was wir eigentlich sagen können und was nicht. Welche Stellungnahmen wir herausgeben können, welche nicht. Was wir wissen können, was wir nicht wissen können. Und andererseits ist es vielleicht auch in einer solchen Situation auch nicht zulässig, einfach zu schweigen. Es gehört zu unserem Auftrag, natürlich auch Orientierungswissen bereitzustellen für die Öffentlichkeit und für die Politik. Also von daher muss man schauen, dass man mit dem Wissen, was man hat, versucht, dieses Orientierungswissen zu erzeugen.
Wie sieht das aus? Geben Sie uns ein Beispiel.
Eine Möglichkeit, sich Orientierung zu verschaffen, sind auch historische Analogien, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Sprich, man schaut jetzt beispielsweise sich an, wie sind frühere Krisen? Gab es Krisen? Wie wurden diese Krisen gelöst? Eine der schwersten Krisen des Ost-West-Konfliktes war die Kuba-Krise. Da stand die Welt schon einmal kurz vor dem Nuklearkrieg. Und gelöst wurde diese Krise sowohl durch Stärke. Ja, Kennedy war damals entschlossen, Russland entgegenzutreten, hat eine Seeblockade aufgezogen. Aber gleichzeitig auch durch Gespräche und Kompromisse hinter den Kulissen. Die USA haben damals zugesagt, ohne das sofort publik zu machen, dass etwa nicht nur die Raketen aus Kuba wieder abgezogen werden, die russischen, sondern dass auch die USA Raketen aus der Türkei zurückziehen. Also kurzum, das scheint uns nahezulegen, dass die Politik von Entschlossenheit und Härte und Abschreckung vielleicht auch ergänzt werden müsste durch Zugeständnisse, durch Kompromisssuche und durch die Suche auch, oder den Versuch auch, dem Gegenüber einen Ausweg aus der Eskalation zu weisen.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel solche Drohgebärden von Wladimir Putin kommen, langfristig oder vielleicht sogar kurzfristig sogar den Einsatz von Nuklearwaffen in den Krieg einzubringen, wie sollte man ihm da entgegenkommen, vielleicht so ganz praktisch?
Das ist, wie gesagt, eine ganz schwierige Frage, zumal die Zeichen jetzt auf Konfrontation stehen und sie nicht von dem Westen, sondern von Herrn Putin auf Konfrontation gestellt worden sind. Er hat diesen Krieg begonnen, er merkt offenbar, er kann ihn nicht ohne weiteres, er kann ihn nicht gewinnen. Und die Frage ist, kann er ihn verlieren? Das ist sozusagen das Dilemma, vor dem wir stehen. Und um sozusagen das Schlimmste zu verhüten, Sie hatten es gerade angesprochen, wie gesagt, geht es auch darum, vielleicht trotz aller Konfrontation Gesprächskanäle offen zu halten und nach Auswegen zu suchen. Und auch dazu gehört denn auch die Suche nach Kompromissen, die dann letztlich doch das Äußerste verhindern.
Ist das das auch, was Sie Berlin raten, sage ich mal? Gehört das zu Ihrer Expertise, die Sie weitergeben, dass Sie eben sagen, okay, auf der einen Seite Drohgebärde, aber auf der anderen Seite müssen zwingend die Gespräche fortgesetzt werden?
Das ist etwa eine unserer Botschaften, die wir sozusagen der Politik versuchen nahezubringen, die übrigens auch in Berlin durchaus gehört wird. Also die Gesprächskanäle zwischen der Politik und der Friedensforschung sind durchaus offen und da findet ein reger Austausch statt. In der aktuellen Krise, auch das muss man dazu fügen, vielleicht weniger als in normalen Zeiten.
Es soll ja nun nach langer Zeit der Rüstungsetat aufgestockt werden. Da zucken ja immer noch viele Menschen zusammen, wenn sie das hören. Ist das aus friedenswissenschaftlicher Sicht der richtige Weg?
Also da gibt es sicherlich innerhalb der Friedensforschung sehr unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen dazu. Auch die Friedensforschung ist ja letztlich eine plurale Wissenschaft und kann auch sozusagen mit dieser Vielstimmigkeit sozusagen durchaus umgehen. Meine Position selbst ist, dass ich würde sagen, in der Tat, die Bundeswehr ist unterfinanziert, ist strukturell unterfinanziert seit Jahren. Allerdings sind die Summen, die jetzt im Raume stehen, schon so, dass man fragt, inwieweit damit nicht eine sicherheitspolitische Verschiebungen eingeleitet werden, die auch ihre Risiken haben. Der deutsche Verteidigungsetat alleine wäre, zumindest wenn man das in normalen Umtauschrelationen rechnet, wäre sozusagen dann größer als der russische. Dazu kämen natürlich noch der französische, der britische und so weiter und so fort. Deutschland würde auch militärisch wieder sozusagen das Schwergewicht in Zentraleuropa werden. Das ist eine Rolle, in die Deutschland hineinwächst, die auch ein ordentliches Maß an Verantwortung benötigt. Und da muss man schauen, dass man das aufbringt.
Ich bin selbst im Frieden aufgewachsen, erinnere mich aber durchaus noch gut an die Bedrohungsszenarien durch die Mittelstreckenraketen, die wir in den 80er Jahren hatten, Anfang der 80er Jahre. Haben Sie das Gefühl, dass wir in so eine Art neuen kalten Krieg wieder rücken? Also, dass wir in so einer unsicheren Situation oder ja, Atmosphäre weiterleben müssen?
Mein Szenario ist sogar vielleicht noch ein bisschen düsterer oder pessimistischer. Ich glaube, wir sind tatsächlich zurückgeworfen in eine Situation vollkommen ungeregelter Konfrontation. Wenn überhaupt, dann gleicht die Phase, die uns jetzt wahrscheinlich bevorsteht, der ersten und heißen Phase des Ost-West-Konfliktes. Und die Gefahren, die aufgrund dieser Konfrontation drohen, sind durch neue technologische Entwicklungen gar noch schärfer und noch dramatischer als in den 50er Jahren.
So die Einschätzung von Friedensforscher Dr. Matthias Dembinski, der am Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung arbeitet.